So, hallo, ich begrüße jetzt bei mir Elfi Fleck zum Interview. Danke fürs Kommen und vielleicht möchtest du uns gleich einmal was über deine Aufgabe im Bereich Mehrsprachigkeit erzählen?
Ja, ich habe von 1992 bis 2007 im Unterrichtsministerium, das im Übrigen immer andere Namen hatte, aber ich sage jetzt mal Unterrichtsministerium, im Unterrichtsministerium gearbeitet und bin seit 2007 in Pension. Ich war zuständig für Mehrsprachigkeit, mit den Aspekten Deutsch als Zweitsprache, Förderung der Erstsprache, Interkulturalität als Unterrichtsprinzip im schulischen Bereich. Das war mein Aufgabengebiet im Ministerium. Also über die Arbeit im Einzelnen sage ich jetzt einmal nichts, weil sonst wird es zu lang.
Okay, danke. Ja, wie funktioniert denn Spracherwerb überhaupt? Sowohl jetzt einsprachiger Spracherwerb als auch mehrsprachiger?
Tja. Da habe ich schon eineinhalbstündige Referate gehalten darüber. Jetzt muss ich mich kurz fassen und da wird sich jetzt vielleicht etwas, ich sage es einfach so, wie es mir einfällt, ja. Jeder Mensch ist einmal fähig, eine Sprache oder auch mehrere Sprachen zu erwerben. Das ist erwiesen. Man braucht dazu ein Vorbild, ein Input. Je reichhaltiger, desto besser. Ich rede es von Babys. Das Baby braucht natürlich auch Zuwendung. Also reden allein nutzt nichts. Man muss das Baby ja auch abbusseln und im Arm halten und lieb haben und sich sonst mit ihm auseinandersetzen. Im Grunde ist es einmal egal, ob das Kind ein oder zwei oder sogar unter Umständen drei Sprachen im Kleinkindalter erwirbt. Und was ganz wichtig ist, Sprache ist Beziehungssprache, ist Entdeckung der Welt auch. Das heißt, das Kind erlebt einmal, ich weiß nicht, den ersten Hund, den ersten Apfel, den ersten Schnee, die erste Mozartkugel, ja? Und da setzt sich ein Bild im Kopf fest. Und das wird auch benannt, ja? Da gibt es dann ein Wort dazu. Aber das Wort ist immer verknüpft mit einer konkreten Vorstellung, was das ist. Und das betrifft es nicht nur Gegenstände, wie die Beispiele, die ich genannt habe, sondern natürlich dann auch ganze Äußerungen, ja, oder später auch abstrakte Begriffe, ja, wenn jemand hört Demokratie oder Solidarität, ja, was macht der Klick, ja, das kann natürlich dann auch sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wie man sozialisiert wurde. Ja, aber sozusagen dieses Entdecken und Benennen der Welt, das geht Hand in Hand. Wenn man dann später eine Sprache lernt, also sagen wir eine schulische Fremdsprache, und dann weiß man schon, ich weiß nicht, was eine Lederjacke ist und ein Osterei, ja, dann brauche ich sozusagen für diesen Begriff nur mehr das neue Wort. Aber den Begriff habe ich schon. Wenn ich das Wort Lederjacke höre, ja, da habe ich ein Bild. Da habe ich meine eigene vor Augen, ja. Wer andere hat was anderes vor Augen.
Ab
Ja.
welchem Alter ungefähr ändert sich das dann? Also ab welchem Alter kann man dann da von dieser Schwelle sprechen, wo der Spracherwerb dann nicht mehr diesem Bild zugeordnet wird, sondern nur hinzugefügt wird?
Ich glaube, das ist irgendwie schwer zu sagen, weil man ja immer, also sein ganzes Leben lang, wie soll ich sagen, neue Wörter lernt, weil es einfach neue Sachverhalte oder Gegenstände gibt. Ja, wenn ich jetzt das blöde Wort Handy hernehme, ja, dann hat es vor 30 Jahren nicht gegeben, weil es das Ding nicht gegeben hat, oder? Das heißt, es funktioniert im Grunde genauso. Ja. Und Aber die Spracherwerbsforschung ist sich mehr oder weniger einig darüber, dass sozusagen im Alter von 4, 5 Jahren die Kerngrammatik jetzt von einer Sprache einmal erworben wurde und auch die Phonologie, also die Aussprache, die Intonation. Und das durchaus jetzt auch für 2 Sprachen. Ja. Kerngrammatik heißt im Deutschen zum Beispiel oder im Österreichischen sicher nicht, dass man das Präteritum aktiv verwenden muss. Ja? Oder diverse Nebensätze. Ja? Und der Wortschatz ist natürlich sehr unterschiedlich von der Lebenswelt des Kindes. Und da sind wir dann auch natürlich auch bei den Bildungseinrichtungen.
Die Rolle, die die spielen. Ja. Man hört immer gerade im Zusammenhang mit den Bildungseinrichtungen, das ist so wichtig, dass die Kinder halt Deutsch lernen. Warum ist das jetzt plötzlich so wichtig? Was ist da los?
Also ich denke, das ist eher eine politisch-ideologische Frage. Also es ist sozusagen weder sprachwissenschaftlich noch pädagogisch gibt es da eine sinnvolle Begründung dafür. Um nicht missverstanden zu werden, natürlich halte ich es für sinnvoll, dass man, wenn man in Österreich lebt, dass man hier Deutsch kann, und zwar auf einem hohen Niveau. Ja? Und das Gleiche gilt für Schwedisch in Schweden etc. etc. Ja? Aber es wird so getan, als ob alle anderen Sprachen völlig nutzlos wären, ja? Die kann man quasi vergessen, die kann man entsorgen. Jetzt ist Deutsch wichtig. Das erkennt man übrigens auch am Sprachgebrauch von Politikern und Medien, wenn die Rede ist von Sprachkenntnissen, Spracherwerb, Sprachschwierigkeiten, Sprachverzögerung. Man muss immer Deutsch einsetzen. Es sind Deutschkenntnisse gemeint und Deutschkompetenz. Und, also es wird so getan, als ob Deutsch die einzige Sprache wäre. Also da ist die Terminologie einfach schon verräterisch.
Und wie ist das mit den Erstsprachen, also andere Erstsprachen als Deutsch jetzt in dem Fall, was für eine Rolle spielen die beim Spracherwerb als Gesamtes?
Naja, wenn ein Mensch in mehr als einer Sprache aufwächst, sei es jetzt familiär sozusagen, wo beide Sprachen einmal gleichzeitig, chronologisch gleichzeitig einsetzen, ja, oder mit einer Verzögerung, weil die Umgebungssprache, die Landessprache, die Schulsprache, wie auch immer, erst dann im Alter von 5, 6 Jahren dazu kommt, kann man eben nicht sagen, hallo, ja, jetzt schalte dieses Hirnkastel aus, schmeißt deine Erstsprache weg, du bist ein unbeschriebenes Blatt und wir fangen jetzt an mit Deutsch, ich heiße so und so. Ja. Die Sprachen sind im Hirn, also jetzt alle beteiligten Sprachen, ne, das können 2, 3 sein, das können mehr werden, weil dann kommen schulische Fremdsprachen dazu, durch Auslandsaufenthalte, durch Liebesbeziehungen, Berufsbeziehungen, was weiß der Teufel was, ja. Und die hängen alle miteinander zusammen und beeinflussen sich auch im Positiven wie im, jetzt unter Anführungszeichen, Negativen. Ne? Also die berühmten Interferenzen, ne? Die Fehler, die sogenannten, in meine Anführungszeichen hört man nicht. Ja. Also und so gesehen ist es eigentlich eine unsinnige Forderung zu sagen, Deutsch statt Erstsprache. Eigentlich muss heißen, Erstsprache und Deutsch.
Okay. Was brauchen jetzt deiner Meinung nach im Setting Kindergarten, Vorschule, Volksschule, die unterschiedlichen Akteure?
Also fangen wir mit den Kindern an. Ne? Das sind ja mal die wichtigsten. Fangen wir mit dem Kindergarten an. Das ist in Österreich bis zu 6 Jahren. Wobei das jetzt nicht mein Fachgebiet ist, aber irgendwie habe ich mich jetzt trotzdem damit beschäftigt. Was brauchen Kinder im Kindergarten? Im Grunde das Gleiche wie vorher schon daheim, ja, wer immer das war, das kann auch eine Oma sein oder wie auch immer, die große Schwester, ja. Das müssen nicht die Eltern sein. Zuwendung, Interesse, Beschäftigung mit dem Kind, ja. Also nicht so, dass die Erwachsenen nur mit ihrem Smartphone herumspielen und dem Kind sagen, es gibt doch endlich eine Ruhe, es schlaft doch endlich, oder ihm selber ein Smartphone in die Hand drücken, dem Zweijährigen nämlich, ja. Kinder brauchen auch Bewegung, die Kinder brauchen auch, das trifft jetzt vor allem, sage ich mal, großstädtische Kinder, Natur. Ich höre immer wieder von Lehrern und Lehrerinnen, dass die Kinder zum ersten Mal auf irgendeinem Schulausflug einen Wald gesehen haben. Dass sie teilweise völlig ungeschickt sind, über einen unebenen Boden zu gehen. Oder sie fürchten, weil sie nur gerade am Asphalt gehen können. Dass sie begeistert sind, wenn sie eine echte Kuh sehen. Etc., etc., ja. Und jetzt bin ich wieder bei der Stoßrichtung der momentanen Politik, ja, die jetzt für den Kindergarten als Schwerpunkt, oder fast kommt es so, als ob das der einzige Schwerpunkt wäre, für den Kindergarten als Schwerpunkt festlegen, Sprachförderung. Es heißt wirklich Sprachförderung, natürlich ist gemeint Deutsch. Ja, ja, was soll im Kindergartenalter, ja, ab 2 Jahren, eine isolierte Sprachförderung? Gar nichts. Da gehe ich auf den Spielplatz, da spielen wir miteinander. Ja? Da wird alles sprachhandelnd sozusagen kennengelernt. Ich kann mich nur erinnern an den, die eine Schule, ich habe öfters Schulen natürlich besucht, die war in Vorarlberg, Volksschulklasse, 1. Klasse, sehr viele Kinder mit türkischer Familiensprache, die noch nicht so wahnsinnig gut Deutsch konnten. Die Lehrerin ist mit ihnen einkaufen gegangen. So, also 2 Lehrerinnen mit der ganzen Klasse. Da war schon mal unterwegs Verkehrserziehung. Fahrradweg, Straße, Zebrastreifen, Ampel. So, Verkehrserziehung plus deutscher Verb. Ja? Rot, Gelb, Grün, etc. etc. Supermarkt, Wagerl nehmen. Plastiksackerl braucht man nicht, haben wir selber mit in Jute. Ja? Bananen sind grün, na, angreifen, weichere, etc., etc. Ja. Das Endergebnis war dann ein Obstsalat. Ja. Das Unterrichtsziel, ja. Aber was da alles gemacht wurde, und das ist dann sozusagen auch gesunde Ernährung, Umwelterziehung, also diverse Unterrichtsprinzipien, Sachunterricht, etc. Gut, die Quintessenz aus dieser Anekdote, die sich auch auf den Kindergarten übertragen lässt, ist natürlich, dass Spracherwerb, egal in welcher Sprache, nie isoliert von Kontexten, von der Wirklichkeit, von Beziehungen, von der Welt stattfindet. Ja? Das Dümmste, was man machen kann, ist irgendwelche Bilder auszuteilen. Ja? Womöglich noch mit Artikel versehen. Ja? Wo also nur Nomen, zweidimensional gezeichnet oder fotografiert vermittelt werden und nicht die dreidimensionale, vielschichtige Welt entdeckt wird. Das war jetzt, glaube ich, was brauchen die Kinder. Ne? Das heißt, Spracherwerb ist immer eingebettet, je jünger man ist, ja, eingebettet in das reale Leben. Wenn ich jetzt als Erwachsene beschließe, ich möchte Russisch lernen, ja, dann kann ich das sehr viel dekontextualisierter angehen und abstrakter. Mhm. Ja.
Wenn jetzt zum Beispiel beim Beispiel mit dem Einkaufen gehen, mhm, mit den Kindern, wenn man jetzt also im Sinne der Mehrsprachigkeit, mhm, einfach mal sagt, zum Beispiel bei der, mhm, Banane oder beim Apfel, dass die Kinder mit anderen Erstsprachen als Deutsch jeweils sagen, wie das in ihrer Sprache heißt und das dann halt sozusagen in der Gruppe gemeinsam geübt wird, wie das in verschiedenen Sprachen, mhm, heißt, ist das sinnvoll?
Also ich denke, bei der Einkaufstour selber, ja, wenn man bei diesem Beispiel bleibt, ist einmal sicher sinnvoll, wenn jedes Kind, wenn es sich in irgendeiner Weise äußern will, das in der Sprache tut, die ihm gerade nahe liegt oder die ihm gerade einfällt, wenn wir es von den zwei Kolleginnen, in dem Fall eben die zweite auch Türkisch kann und weil eh sehr viele türkische Kinder dabei sind, dann kann das auch ganz sozusagen die Kommunikation ganz natürlich und normal auf Türkisch stattfinden. Und dann solche, die noch nicht Türkisch können, sind vielleicht eh neugierig und sagen, was heißt die Banane auf Türkisch? Ja, oder sag mir das noch einmal, die sind ja da oft sehr interessiert. Dass man es dann so, sage ich, ein bisschen formalisierter macht, ja, von der Kindergartenpädagogik ist, ich weiß nicht, wenn man so zusammensitzt und da jetzt mehrsprachig herumtut, traue ich mich zu wenig sagen aus Volksschulen, aber ist durchaus erste Klasse, also 6- bis 7-Jährige, weiß ich und habe auch mehrmals besucht. Da gibt es gerade in Wien diese, sie nennen es mehrsprachige Alphabetisierung, also das Erlernen von Lesen und Schreiben, sehr wohl auf Deutsch, sage ich, aber mit muttersprachlicher Unterstützung für die beiden größten Migrantensprachen, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch und Türkisch. Und die, ja, bringe auch ein Beispiel von einem Besuch, die haben sie zum Beispiel gerade mit den Körperteilen beschäftigt. Also das ist auch in Verschränkung mit Sachunterricht natürlich, ja. Und dann ist also irgendwie drum gegangen, dass jeder irgendwas herzeigt, ja, an sich selber und dann einfach sagt, was das ist, ja. Und die Lehrerinnen das natürlich steuern und nachfragen und jetzt nicht nur in den drei Sprachen, die dieses Lehrerteam konnte, sondern dann war noch Tschetschenisch, Arabisch, Makedonisch, ja. Na, sag's doch mal, weißt du, was das heißt in deiner Sprache? Naja, bin mir nicht so sicher. Na, sag's einmal, ja. Oder dann stellen sie fest, auf Makedonisch und Bosnisch, das klingt eh fast gleich, ja. Also da werden Prozesse in Gang gesetzt, wo dann auch die Sprachaufmerksamkeit von allen geschult wird, oder? Jetzt auch die sogenannten Einsprachigen, ne? Die man ja nicht vergessen sollte, ja? Für die kann das auch ganz spannend sein. Das habe ich unlängst von einem gehört, der war im Radio, irgendein Kabarettist, der hat gesagt, der ist in der Schulzeit, er ist neben einem kleinen Bosnier, glaube ich, gesessen, damals in der Flüchtlingszeit 1990 und hat von dem ständig Bosnisch gelernt, weil der Lehrer soll es nicht verstehen. Und der hat dann auf Bosnisch gesagt, mir ist fad. Ich schlafe gleich ein. Ja, also ich meine, ich denke mal, was die Erstsprachen betrifft, das Um und Auf ist einmal, dass man die zulässt. Es gibt ja immer wieder diese Forderung nach Sprachverboten, in den Pausen, vor allem in den Pausen, ja. Also, dass man das zulässt und dass man das auch als, ich bin dagegen, dass man das feiert und würdigt, ja, wie manche sagen, ja, Mehrsprachigkeit feiern, ja, das ist ja Faktum, ja, das soll man anerkennen, ja, und man soll ja nicht den Einsprachigen das Gefühl geben, dass sie jetzt Trotteln sind deswegen, ja, die sind genauso, meistens können sie auch einen Dialekt. Ja, so viel zur ersten Sprache.
Also das sind einmal, was die Kinder brauchen. Mm. Jetzt haben wir mal die Eltern. Was ist für die Eltern notwendig, dass sie sich gut fühlen in dem Setting?
Also ich glaube Eltern, jetzt einmal generell Eltern, müssen schon das Gefühl haben, dass ihr Kind in der Schule gut aufgehoben ist, ne? In guten Händen bei den Lehrerinnen. Dann gehen die Interessen unter Umständen schon sehr stark auseinander. Dann gibt es natürlich die sehr ambitionierten, bildungsaffinen Eltern, die unbedingt wollen, dass ihr Kind nach der 4. Volksschule in die AHS übertritt. Das muss man andere Länder, die andere Schulsysteme haben, schon erklären, dass man bei uns im Alter von 9 Jahren eigentlich die Entscheidung treffen muss, also nicht man selber, sondern die Eltern, über die weitere Schulkarriere, ja, ob man da größere Chancen hat oder weniger. Gute. Ja, und dann gibt es eben diese ambitionierten Eltern, die wollen unbedingt, dass ihre Kinder in die AHS geht und mit Matura abschließt, ja. Okay, was brauchen jetzt speziell fremdsprachige Eltern? Ist auch sehr unterschiedlich natürlich. Es gibt ja viele, die sind mehrsprachig, die sind schon lange da. Die sind ja schon selber in die Schule gegangen. Ja? Es sind aber gerade viele Eltern, also wenn ihr es denkt zum Beispiel an so, die selber Gastarbeiterkinder waren, ja? Roma-Kinder zum Beispiel, ja, und da in den 80er, 90er Jahren schwuppdiwupp ab in die Sonderschule. Ist kein besonders tolles Erlebnis für Schulkarriere, ja. Und die haben dann sozusagen diese Erfahrungen und geben die an ihr Kind weiter, ne? Also eher sehr reservierter Schule gegenüber. Aus verständlichen Gründen, ne? Dann gibt es natürlich die Neugekommenen, zum Beispiel im Jahr 2015, die vor allem syrischen Kinder mit ihren Eltern, ja, die müssen sowieso einmal überhaupt erst ankommen. Ne? Die Eltern können auch nicht Deutsch, ja, woher auch, ja. Das Schulsystem ist dort ganz anders. Also die Kinder hat man schnell dabei. Ne? Fällt mir jetzt aber auch wieder ein Beispiel, einer war Schulfest im 15. Bezirk, so Schulabschlussfest, ja, und da war dann ich habe da mit der einen Lehrerin geredet und die hat mir dann von dem einen Buben erzählt, der erst seit ein paar Wochen da war, aus Syrien, ein kleiner Kurde, ja, und dann hat sie mir den Papa vorgestellt, der natürlich auch erst seit ein paar Wochen da war, ja, und der Papa hat mich angestrahlt und hat gesagt, Lehrer gut, Schule gut. Also, und das war noch ein paar Wochen immerhin eine passable deutsche Aussage. Und er war, ja, also er war auf dem Schulfest dabei. Der Bub war sowieso mit seinem besten Freund gleich irgendwo, ja. Also manchmal ist natürlich über Feste halt doch ein guter Einstieg, ja. Die Eltern haben oft fürchterliche Angst, sich zu blamieren. Und das hat mir eine Kollegin erzählt, die blendend Deutsch kann, aber einen slawischen Akzent hat und gelegentlich mal einen Artikel weglässt. Ja, sie traut sich nicht am Elternsprechtag. Sie könnte sich blamieren. Ja? Und solche Geschichten, ja. Also ich denke mal, da kann natürlich eine Schule schon sehr viel tun, um diesen Eltern entgegenzukommen. Da gibt es natürlich auch, oder gab, was sehr gut angekommen ist, waren diese mobilen interkulturellen Teams, die es in den letzten 2 Jahren gegeben hat. Die waren eben auch mehrsprachig, vor allem jetzt im Hinblick auf die Flüchtlingseltern, die eben noch nicht lang da waren, die konnten dann auf Arabisch mit der alles Mögliche besprechen. Ja. Und ansonsten eben die muttersprachigen Lehrkräfte in der Schule, auch ein Beispiel, neue Mittelschule, ja, blitzgescheites türkisches Mädel, Direktorin findet, sie soll weitergehen und Matura machen, türkische Eltern finden, ist nicht notwendig, wird eh heiraten, ja, Direktorin redet sich den Mund wasserig und erreicht nichts. Und sagt dann zum türkischsprachigen Kollegen, okay, red einmal du mit ihnen. Siehe da, von dem haben sich die Eltern überzeugen lassen. Ja. Okay, das ist, was die Eltern betrifft.
Dann haben wir noch als dritte Gruppe die Pädagoginnen und Pädagogen, also jetzt sowohl im Elementarbereich als auch in der Volksschule. Wie kann man die unterstützen? Was brauchen die?
Mein Gott, also ad hoc fällt mir ein, die bräuchten einmal eine bessere Nachrede. Ja, das ist eine Berufsgruppe, die irgendwie in allen Medien, ja, für alles verantwortlich gemacht wird. Ja, was immer in der Gesellschaft nicht funktioniert, die Lehrer sind schuld und die Lehrer müssen es richten. Die Kinder sind zu fett Okay, die Kinder sind magersüchtig, die Kinder sind apathisch, die Kinder sind hyperaktiv, was auch immer, ja. Kinder sind internetsüchtig, die Kinder sind aggressiv, Lehrer sind, die Lehrer müssen es richten, ja. Gleichzeitig wird den Lehrern dann immer noch gesagt, ihr mit eurem Halbtagsjob, ja, ihr habt eh nichts zu tun. Der ehemalige Wiener Bürgermeister fällt mir da unangenehm ein, bei sonstigem Respekt vor ihm, muss ich schon sagen. Ich sage dann immer, wenn Menschen so sagen, na, den Lehrern, ja, den, na, da gibt es ja diesen Witz, es gibt zwei Gründe, Lehrer zu werden. Warte mal, wie war das schnell? Halbtagsjob und Sommerferien, ja. Und ich sage dann immer, naja, wenn du findest, den Lehrern geht es so gut und du beneidest sie so sehr, bist ein schöner Trottel, warum bist du nicht selber Lehrer geworden? Ja, naja, ich glaube, das wäre doch nichts für mich. Ja. Also ich denke mal, da bräuchte es eine Anerkennung, ja. Weil es geschehen ja teilweise irrsinnig gute Sachen, ja. Natürlich braucht es die entsprechende Schulkultur, die wieder sehr stark von den Schulleiterinnen abhängig ist. Also wenn die das Gefühl haben, ja, sie halten zusammen, sie ziehen an einem Strang, sie sehen auch Erfolge, es geht was weiter. Das motiviert natürlich, ja. Was nicht motiviert, ist dieses ständige Herumstümpern an der Bildungspolitik, ja. Und es gerade auch in dem Bereich Mehrsprachigkeit, ja. Permanent irgendwelche neuen Regelungen und kaum haben sie nach 3 Jahren endlich einmal die Regelung kapiert, gibt es schon wieder was Neues. Ja. Das ist sicher nicht hilfreich. Ja, also ich denke mal, die Lehrer und Lehrerinnen und, ja, und Kindergarten, also ich meine, jetzt ehrlich, wir haben gestern auch schon drüber geredet, ja, die haben eine Gruppe von 25 Kindern, ja. Kann sein, muss nicht sein, ja. In der Schule übrigens auch, aber je kleiner die sind, desto schwieriger ist es, ja. Das eine hat in die Hose gemacht, das zweite fällt von der Leiter runter, das dritte und das vierte streiten, das fünfte hat sich völlig angekleckert, das sechste stolpert über seine Füße, das siebte sagt, Tante, schau her, ich zeig dir meinen Turm, das achte sagt, Tante, ich will auf deinem Schoß sitzen und so weiter und so fort. Ja? Aber die vorderste Aufgabe des Kindergartens ist es, Sprachförderung zu betreiben. Und dann stellen sich diese armen Kindergärtnerinnen, wenn sie oft nicht einschlägig vorgebildet sind, was jetzt kein Vorwurf ist, stellen sich dann vor, sie müssen mit den Kindern sagen, das ist eine Brille. Sag das mal nach. Ja. Das ist ein orangenes Osterei. Ja. Also sie glauben, das muss total formalisiert laufen oder eben mit den Bildkärtchen und so weiter. Ja. Anstatt, dass sie einfach beschäftigen. Jetzt ganz abgesehen davon, dass für die sogenannte Sprachförderung jetzt so im expliziten Sinn ja dann bei 25 Kindern eh keine Rede sein kann. Ne? Ich denke, die sollten, kommt vielleicht einiges raus bei den Fragebögen, vor allem in der Richtung weitergebildet werden, dass sie diese sprachliche Unterstützung integrieren in den Alltag. Ja? Einfach kommunizieren mit den Kindern und Sachen unternehmen mit den Kindern. Und das, was sie unternehmen, nämlich auch ständig verbal begleiten. Ja? So, jetzt stehen wir an der Hauptstraße. Aha, es ist rot, das heißt, wir dürfen nicht gehen. Naja, dann warten wir einmal, bis es grün wird und so weiter. Ja. Ja, und Spracherwerb ist auch bei den sogenannten einsprachigen Kindern, ist ja der Spracherwerb ist im Alter von 2 oder 3 Jahren ja auch noch voll im Gange, ja, und im Alter von 4, 5 Jahren immer noch weiterentwicklungsfähig, oder? Und dann im Alter von 6 Jahren, dann kommt das Schriftliche noch neu dazu. Ne? Ja, die Lehrerinnen, die Kindergärtnerinnen.
Ja, gut, dann liebe Elfi, danke vielmals für dieses sehr interessante Gespräch.
Ich ufer dann immer aus, oder?
Da fallen mir dann eine Geschichte nach der